Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Ich musste schmunzeln bei der Titelseite der Taz heute. Da steht der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil von der SPD an der Wahlurne und schmeißt dann da gerade seinen Wahlzettel rein. Und die Taz titelt darüber Lange Weil in Niedersachsen. Der Lange Weil wird nämlich wahrscheinlich eine dritte Amtszeit ausfüllen. Und so klang er am Abend nach der Wahl.
Das war ein sehr harter Wahlkampf und es sah beileibe nicht zu jedem Zeitpunkt so aus, dass die SPD einen solchen Vertrauensbeweis wieder bekommen würde von den Bürgerinnen und Bürgern. Ich bin erleichtert und ich bin sehr froh, denn das ist ein echter Sieg.
Ein echter Sieg. Die SPD hat die Wahl gewonnen, kann man so sagen. 33,4% haben sie gewählt. Aber es wird keine große Koalition mehr geben, sondern sehr wahrscheinlich eine Koalition mit den Grünen. Die haben nämlich auch dazu gewonnen, sind jetzt bei 14,5%. Grüne Themen sind ja bei vielen das, was momentan zieht. Ich lese jetzt oft, das Ergebnis war nicht so besonders überraschend. Andreas Röder ist Historiker und mein Gast heute Mittag. Herr Röder, waren Sie auch nicht überrascht?
Nun, in gewisser Weise hat hier das Ergebnis ein bisschen deutlicher abgebildet, was vorher in den Umfragen sich abzeichnete. Die Frage ist halt vorher immer, ob die Tendenzen der Umfragen sich dann auch bewahrheiten oder nicht. Und da haben wir ja schon dieses und jenes erlebt. Insofern kann auch nicht überrascht zu sein, eine Überraschung sein. Aber tatsächlich hat diese Wahl gestern zum Ausdruck gebracht, dass Rot-Grün insgesamt relativ stabil dastehen, wobei man über die SPD natürlich sagen muss, sie hat diese Wahl gewonnen. Zugleich hat sie aber schon einige Prozentpunkte verloren, von einem nicht überragend hohen Niveau aus. Die Grünen wiederum haben hinzugewonnen, allerdings weniger hinzugewonnen als erwartet. In gewisser Weise liegt gerade für Rot-Grün das Ergebnis eigentlich innerhalb dieser Trends der vergangenen Jahre.
Ja, Sie haben da gerade bei mir einen Nerv getroffen, als Sie gesagt haben, es kann auch überraschend sein, wenn etwas nicht überraschend ist. Also gerade diese Stabilität und dieses, es ist so, wie es auch möglicherweise vorausgesagt wurde, das hat bei mir irgendwie auch zu einer Art Beruhigung geführt. Wer aber überhaupt nicht beruhigt sein kann, ist die FDP. Die ist nämlich rausgeflogen aus dem niedersächsischen Landtag. Spitzenkandidat Stefan Birkner hatte auch vorher schon keine guten Zustimmungswerte. Der Grund dafür, eben für diesen, ja, für dieses Rausfliegen, wird jetzt viel im Bund gesucht. Was würden Sie denn sagen? Was war der ausschlaggebende Punkt? Warum hat es die FDP nicht geschafft?
Also wenn wir jetzt die landespolitischen Besonderheiten einmal beiseite lassen, steht die FDP natürlich vor dem Problem, dass sie der kleine Partner in einer rot-grünen Koalition ist, die eben rot-grün dominiert ist. Und die FDP hat vor einem Jahr in den Koalitionsverhandlungen eigentlich ziemlich stark angefangen und man hatte den Eindruck, dass die FDP sich innerhalb dieser Koalition deutlich würde zur Geltung bringen können. Dieser Eindruck hat sich dann aber ja im Jahr 2022 eher deutlich abgeschwächt und die Frage ist heute, wo die FDP mit ihrer Handschrift eigentlich wirklich sichtbar wird. Und soweit man die FDP für eine eher bürgerliche Partei der Mitte beziehungsweise der rechten Mitte hält, stellt sich ja für deren Wähler die Frage, ist für uns die FDP eigentlich das Korrektiv, das es innerhalb dieser rot-grünen Koalition eigentlich braucht, die also ihren Mehrwert wirklich deutlich macht? Oder vertritt sie tatsächlich wirklich die Interessen der klassischen FDP-Wählerschaft? Und da sieht es natürlich mau aus. Offenkundig ist der Hype der Jungwähler verflogen und die FDP-Stammwähler wünschen sich von der FDP offenkundig eine bürgerlichere Politik, eine auch in gesellschaftspolitischer Hinsicht vielleicht weniger libertäre Politik. Und die FDP müsste sich insofern die Frage stellen, ob es nicht doch manchmal sinnvoller ist, nicht auf hippe Wechselwählerschaft, sondern auf die Kernwählerschaft zu setzen.
Obwohl ich mich frage, was die FDP denn eigentlich noch versuchen soll. Also Sie haben es gerade ja schon angedeutet, um in der Ampelkoalition nicht unterzugehen, hat die FDP immer wieder betont, eine Schuldenbremse ist bei uns das Allerwichtigste, hat auch immer wieder auch um einen großen Preis, auch um schlechte Presse, auch um viel Kritik da auch Diskussionen blockiert, weil sie gesagt haben, nein, mit uns wird es keine neuen Schulden geben. Was soll die FDP denn da noch machen, um dann wieder glaubwürdiger zu werden?
Ja, es ist natürlich das Problem, dass sie in dieser Koalition eben nicht so viel PS auf den Boden bringen kann. Was ich so mitbekommen habe, ich weiß aber nicht, inwiefern das in der Breite zieht, ist aber, dass die FDP in gesellschaftspolitischer Hinsicht etwa im Hinblick auf das Transsexuellengesetz im Grunde eine eher ganz libertäre Position verfolgt, wo ein klassisches Bürgertum sich eher schwer damit tut. Auch ich würde sagen, was das Transsexuellengesetz angeht, gibt es ja ein erhebliches Spannungsverhältnis zwischen Selbstbestimmung und der Frage von Verantwortung, insbesondere für Minderjährige. Und da würde sich die Kernwählerschaft der FDP sicherlich andere Positionen vorstellen. Ob das dann konkret etwas nützen würde, ist eine andere Frage. Aber die Kernbotschaft ist die, dass die FDP nicht als das bürgerliche Korrektiv es nicht schafft, als bürgerliches Korrektiv innerhalb dieser Regierung wahrgenommen zu werden.
Ja, die FDP, wenn man sich die Wählerwanderung anschaut, die hat einige Wählerinnen und Wähler auch an die AfD verloren, ja. Prozentual nämlich mehr als die anderen Parteien. Ja. Ich frage mich da schon, was läuft denn da schief dann in der Wähleransprache, dass eben Menschen, die eigentlich sagen, wir wollen ein liberales Wirtschaftsmodell, jetzt ganz auf den Kern zusammengedampft, plötzlich die AfD wählt?
Ja, aber schauen Sie, das gilt ganz genauso für die CDU. Die hat dann die AfD auch ziemlich stark verloren. Und das heißt aber offenkundig doch das, was oftmals geleugnet wird, aber scheint sich hier doch zu bewahrheiten, dass es Abwanderungstendenzen aus der, sagen wir, bürgerlichen, rechten, demokratischen Mitte hin zur AfD gibt. Das hat man gern immer so abgetan. Das sei doch gar nicht so. Noch dazu kommt, dass insbesondere die CDU an die Nichtwähler verloren hat. Und auch das kennen wir oft, dass Menschen erst nicht wählen und dann AfD wählen. Also das heißt, es gibt eine Drift von der bürgerlichen rechten Mitte hin zur AfD. Und das Problem ist, wenn FDP und CDU diese rechte, demokratische, bürgerliche Mitte nicht repräsentieren, entsteht da eine Repräsentationslücke und das Einfallstor für die AfD. Und wie schnell solche Radikalisierungen gehen, das können wir in anderen europäischen Staaten beobachten. Das habe ich aber vor allen Dingen in den USA beobachtet. Und das ist eine Entwicklung, die mir tatsächlich Sorge macht. Bürgerliche Parteien haben nicht die Aufgabe, Radikale zu integrieren. Aber sie haben die Aufgabe, Radikalisierung zu verhindern. Und das ist eine ganz zentrale Aufgabe, die sich der FDP und ebenso auch der CDU stellt. Und ich habe nicht den Eindruck, als wenn das überall in der Dimension der Herausforderung verstanden wäre.
Andreas Röder ist mein Gast, Professor für Neueste Geschichte an der Universität Mainz und CDU-Mitglied. Er leitet die CDU-Grundwerte-Kommission, ja, die die Selbstfindung der Partei ein bisschen begleitet. So formuliere ich das jetzt einfach mal. Herr Röder, wenn Sie jetzt so einen Wahlabend wie am Abend in Niedersachsen verfolgen und wenn Sie dann sehen, dass Ihre Partei da eine Regierungsbeteiligung verliert und mehr als 5 Prozentpunkte einbüßt, die CDU ist auf 28% gekommen jetzt unterm Strich. Wie geht's Ihnen dann nach so einem Abend?
Ach, wissen Sie, ich bin ja immer eine gespaltene Existenz in diesen Dingen. Auf der einen Seite bin ich Historiker, bin ich Wissenschaftler, bin ich Beobachter, politischer Intellektueller und Analytiker der Situation, das ist das eine. Auf der anderen Seite bin ich ein Wissenschaftler, der aus seinen politischen Überzeugungen nie ein großes Geheimnis gemacht hat und immer auch gesagt hat, Politik ist Bürgerverantwortung. Und deswegen bin ich in eine Partei eingetreten, deren Namen Sie gerade schon richtig genannt haben, und mache dann als Bürger da auch mit den Insofern bin ich dann gespalten zwischen meiner Analysefunktion und meiner Parteimitgliedschaft. Ich würde eigentlich lieber aus der analytischen Perspektive sprechen.
Aber vielleicht kurzen Einblick in das Parteimitglied Andreas Röder. Nur zwei Sätze.
Naja, die CDU steht vor der Frage, zugespitzt gesagt, will sie die bürgerliche Partei der rechten demokratischen Mitte sein? Oder will sie eine, jetzt sage ich es etwas polemisch, softgrüne Partei sein, die sich Mitte-Links orientiert? Das ist eine Grundsatzfrage, die in der CDU nicht so ganz offen ausgetragen wird, aber an allen Ecken und Enden immer wieder zum Vorschein kommt. Ja, auch auf dem letzten Parteitag zum Vorschein gekommen ist. Ich mache keinen Hehl draus, dass ich es gar nicht nur aus parteipolitischen, sondern vor allen Dingen aus demokratiepolitischen Erwägungen heraus wichtig finde. Das knüpft ja an das an, was wir vorher besprochen haben, dass die CDU die rechte, demokratische, bürgerliche Mitte dieses Landes politisch abbildet. Die linke Mitte hat die Grünen, hat die SPD. Da braucht man nicht nochmal eine volle Volkspartei. Aber ich mache mir Sorgen, was mit dieser bürgerlichen rechten Mitte passiert. Und das ist klassischerweise die Klientel der CDU. Und wir haben jetzt erlebt 4 Landtagswahlen. Es steht im Grunde 2-2. Insofern, als bei allen 4 Wahlen im Grunde CDU-Kandidaten angetreten sind, die sich eher Richtung Grüne orientiert haben. Zweimal mit Hendrik Wüst und Daniel Günther hat die CDU die Landtagswahlen gewonnen. Zweimal mit ähnlichem Profil, mit Bernd Althusmann im Saarland, hat sie diese Wahlen verloren. Das heißt, es steht 2-2. Die Frage ist, welche Schlussfolgerungen zieht man daraus? Einerseits kann man sagen, keine. Andererseits kann man sagen, diese Bilanz ist schlechter als die Bilanz nach dem letzten Regierungsverlust 1998, als die Union 1999 gegenüber einer Regierung, die sich schwer getan hat, deutlich besser gepunktet hat.
Jetzt sind Sie doch in die Analyseebene gerutscht. Dann machen wir
ja, aber da noch. Aus der Haut kann ich eben doch nicht raus.
Das ist total in Ordnung. Dann machen wir doch aber auf der Analyseebene weiter. Sie haben jetzt gerade eben auch schon gesagt, ja, so unterm Strich, so schlimm ist es nicht. Was ich auch bemerke, was mir auffällt, was aber oft nach Landtagswahlen passiert, ist, dass das Argument oft auch in die Bundespolitik geschoben wird. Also heute Morgen war der CDU-Generalsekretär Mario Chaya im Deutschlandfunk und er hat so begründet, warum die CDU in Niedersachsen jetzt gerade nicht ganz so erfolgreich war.
Wir haben in der Bundespolitik zugewonnen. Wir sind deutlich stärkste Kraft, fast 10 Prozentpunkte vor den Sozialdemokraten. Unsere Angebote, wie wir dieses Land besser regieren wollen, werden wahrgenommen und ernst genommen. Aber es ist uns in Niedersachsen nicht gelungen, dies in Wählerstimmen dort umzusetzen, weil Stefan Weil einen Landesvaterbonus hatte und diesen Landesvaterbonus gut genutzt hat und sich von der Ampelkoalition abgegrenzt hat.
Also habe ich das Gefühl, da kann die Bundespolitik ganz gut herhalten, wenn die Zahlen da gerade besser sind, und die Landespolitik kann gut herhalten, wenn da eben ein Regierungschef schon ein bisschen im Amt war. Kann man auch Verantwortungsverschiebung nennen.
Ja, aber so ist das doch immer. Ich meine, wenn ich jetzt CDU-Generalsekretär wäre oder Sie es wären, wüssten Sie auch, wie man sowas kommentieren muss. Und wir alle sollten wissen, dass das natürlich interessegetriebene Kommentare sind, die wir nicht zu ernst nehmen sollten. Man muss ja auch aufpassen, dass man nicht sagt, also entweder wenn die CDU in den Ländern gewinnt, dann ist es der Sieg von Daniel Günther und Hendrik Wüst. Und wenn sie verliert, dann ist es die Niederlage von Friedrich Merz oder was auch immer. Also wir sollten schon uns die Mühe geben, und das tun wir ja hier auch, einen Schritt zurückzutreten und auf das Gesamtbild zu schauen. Nein, es ist natürlich definitiv so, dass die Union im Moment nicht als die Alternative zur Regierungspolitik wahrgenommen wird. Ich würde schon sagen, dass das daran liegt, dass die Union zu wenig ein wirklich klares, eindeutiges Profil beweist. Ich würde sagen, dass sie in der Kritik der Regierung gerade im Bundestag immer wieder sehr überzeugende Auftritte hat, insbesondere Friedrich Merz. Aber es gelingt der CDU bisher nicht, das Vertrauen auf sich zu ziehen. Das Vertrauen, das da beinhaltet, zu sagen, diese Partei, die könnten es eigentlich besser.
Andreas Röder, Leiter der CDU-Grundwertekommission und Professor für Neueste Geschichte in Mainz. Danke für die Einblicke.